Ich möchte gern Bezug nehmen auf unsere Lobpreiszeit und auf die besonders die letzte Sequenz, die wir da hatten, und habe da auch besonders jemand von uns mit dieser Flagge, mit diesem Herz da vorne stand, und das hat mich an was erinnert, was ich schon seit längerer Zeit, was mich bewegt und auch ermutigt, dass Gott so die Quelle sein kann für uns, dass Gott so der Tröster und Heil, Freude, alles, was wir uns so wünschen, für uns sein kann. Das hat auch was mit uns und mit unserem Herzen zu tun, wie wir beim Herrn sind. Und ich möchte etwas euch zeigen oder euch ja auch erinnern und euch ermutigen, was mit der Sache zu tun hat, dass Gott uns auffordert, Gott sich wünscht, dass wir ein ungeteiltes Herz haben für ihn. Und in einer dieser letzten Lobpreislied gab es so eine Textzeile, dass wir uns sehnen danach, mehr von ihm zu empfangen, uns sehnen nach seiner Gegenwart. Und ich glaube, dass Gott das sehr gerne hört und ja sogar Ausschau hält nach so einer Haltung, dass wir sagen, was ich dir als allerliebstes gebe und wonach ich mich am meisten ausstrecke, ist, dass ich nahe bei dir bin, dass mein Herz ganz bei dir ist. Ich glaube immer, dass das der erste Schritt ist, und danach kommt der Schritt, dass Gott natürlich uns auch zeigt und offenbart, wo es Aufgaben, Dienste und praktische Dinge gibt, die er von uns möchte. Aber wenn wir ein geteiltes Herz haben und nicht völlig auf ihn gerichtet sind, werden wir am Ende keine geistlichen Früchte ernten, weder in unserem Leben noch in unserem Dienst. Und ich möchte das auch, habe das ein Stück auch empfunden als eine Antwort von Gott, wie wir so gesagt haben, ich sehne mich nach dir, so gesungen haben. Ich hoffe, ihr habt das ehrlich gesungen und habt das gesagt, ja, das ist mein ehrliches Gebet, ich sehne mich nach dir. Das ist nicht nur eine Liedzeile, weil gerade ja, das Lobpreisteam gerade an der Stelle war, sondern dass das diese Zeile auch mein Gebet war. Hoffe ich, dass es dein Gebet war, meins war es auf jeden Fall. Und Gottes Antwort ist, dass seine Augen, die Augen des Herrn, nämlich die ganze Erde durchstreifen, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Also das bleibt nicht unbemerkt bei Gott im Himmel, wenn wir diese Haltung einnehmen. Und für mich war das heute so ein Punkt, wo ich das erneuern konnte und sage, das ist meine Haltung. Das ist das, was ich will, dort will ich hin. Und es ist schön, dass wir das hier haben, und ich hoffe, dass das hier ernsthaft und richtig von jedem mit gebetet wurde. Und ich hoffe, dass das zu Hause auch so macht. Und genau diese Leute, die diese Haltung haben, Herr, vielleicht gelingt mir nicht alles, vielleicht habe ich da Angst, vielleicht weiß ich nicht genau, wo ich dahin gehöre und wo ich hier und da habe ich auch meine Fragen. Okay, das mag alles sein, weil wir alle untereinander an verschiedenen Positionen und Momenten in unserem Leben sind und an verschiedenen Entwicklungsstellen sind. Aber an einer Stelle kannst du immer sein, an der Stelle mit diesem Herz und sagen, Herr, was ich dir hinhalte, ist mein Herz. Und ich möchte, dass es ungeteilt ist. Und darauf gibt Gott die Antwort und sagt, weißt du was? Ich gucke ziemlich intensiv, permanent danach, wo ich solche Herzen finde. Nämlich in diesem Bibelvers steht, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Das heißt, er scannt die Erde ab mit seinen Leuten. Wo sind denn seine Leute? Und er ist da permanent und schaut. Das ist nicht, Gott schaut zufällig mal, und wenn du zufällig in sein Blickfeld gerätst, dann sieht er auch so mit deinem Herz, auch schön, du willst dein Herz ganz dem Herrn geben. Und auch schön, na gut, wenn du heute nichts anderes vorhast, dann gibst du heute nur mal dein Herz, das ist auch fein. So ist Gott nicht. Gott ist unter anderem damit beschäftigt, Ausschau zu halten, wo finde ich denn Menschen mit diesem Herzen und mit dieser Haltung, nämlich ungeteilt. Er hält Ausschau nach diesen Herzen. Ich glaube, er hält da mehr Ausschau wie nach Gaben und Dienst. Er ist mehr interessiert an deiner Person und an deinem Herz, wie an deiner Leistung und deinem Tun. Obwohl, ja,
Amen. Da, schön. Das schließt etwas tun für den Herrn nicht aus, aber erst mehr interessiert an diesem Herz. Und aus diesem Herz, was gefüllt ist vom Herrn, resultiert auch ein Dienst, der leicht ist, der uns nicht auf den Burnout zusteuern lässt, sondern der sagt, Mensch, das tue ich gerne für meinen Herrn. Und deswegen ist es dem Herrn so wichtig und deswegen durchstreifen seine Augen, scannt er die Erde ab, Stück für Stück. Und da schaut er, wo diese Menschen sind. Und ich glaube, dass die Haltung in unserem Herzen etwas sehr Wichtiges ist. Weil ich glaube, mit der Haltung in unserem Herzen stellen wir Weichen, wo wir in unserem Leben hingehen. Ob wir Sieg haben in unserem Leben, ob wir Heilung haben in unserem Leben, ob wir Freude haben in unserem Leben, ob es weitergeht oder ob sich die Dinge nicht so gut entwickeln. Das hat was mit dem Herzen zu tun, wo wir ein Stück, ich glaube, die Haltung unseres Herzens ist auch ein Stück beeinflussbar durch unseren freien Willen. Das hast du ein ganzes Stück in deiner Hand. Die Haltung des Herzens wird dir der Herr nicht irgendwie aufzwingen, sondern darüber entscheidest du, ob du ungeteilt für den Herrn sein möchtest. Der hat viele Dinge, er schenkt dir Gelingen, er schenkt dir Gnade, er schenkt dir Barmherzigkeit, er schenkt dir Heilung, er schenkt dir vieles. Aber das, für das ungeteilte Herz musst du konkret was tun, musst du dich entscheiden. Wenn du da passiv bist und verschiedene Dinge in deinem Leben einfach wichtiger sind, die dein Herz teilen, wenn das konkret in deinem Leben oder auch in deinen Gedanken immer wieder Zweifel, Unglaube, Dinge konkret sind, die dein Herz teilen wollen, ich glaube, dann brauchst du, dann ist das nur das Gebet, Herr, mach du das mal, dass mein Herz ungeteilt ist. Ich glaube, das führt nicht zu einem Ergebnis. Sicherlich können wir beten, Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz in dem Sinne, zeig mir, was ist in meinem Herzen nicht ungeteilt auf dich gerichtet, zeig mir das und dann will ich handeln. Also wenn du in diese Richtung betest, kannst du das schon beten, Herr, gib mir ein ungeteiltes Herz. Dann ist das richtig, aber du musst das im Hinterkopf haben. Sagst, Herr, wenn es da noch was gibt, zeig mir das und ich möchte handeln und ich möchte das tun, dass mein Herz ungeteilt ist. Wenn du aber sagst, ich weiß, was mir das Liebste ist, ich weiß, wie weit du gehen darfst bei mir und da sind meine Grenzen, aber wenn du das willst, gib mir ein ungeteiltes Herz. Ich glaube, das Gebet bringt keinen Erfolg und wird uns nicht dahin bringen. Und auch andere Vorbilder in der Bibel sprechen davon, dass wir unser Herz behüten sollen, mehr als alles anderes. Eine Stelle aus Sprüche 4, Vers 23, behüte dein Herz mehr als alles anderes, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Das ist das, was ich gemeint habe. Damit stellen wir so ein bisschen was wie eine Weiche. Wo geht's denn hin? Tief im Herzen, in meinem inneren Ich, entscheide ich für den Herrn Vertrauen und damit für die Pläne, die er hat, für seine Gemeinde, für seine Versöhnung, auch mit vielleicht mit Geschwistern oder untereinander, für seine Pläne. Das entscheide ich in meinem Herzen. Und das gilt es zu bewahren, dieses ungeteilte Herz. Und auch eine interessante Sache fand ich hier, wie David an seinem Lebensende für seinen Sohn betet. Das fällt mir jetzt gerade auf, dass wir ja gerade auch in diesem Prozess sind, dass wir so, wo wir uns mit dieser Kindererziehung beschäftigen und mit dem Prägen unserer Kinder. Es ist interessant, was der Papa David für seinen Sohn Salomo betet. Das finden wir in 1. Chronik 29, Vers 19. Und gib meinen Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz. Er hielt es für nötig am Ende seines Lebens, weil er wusste, das ist wichtig, wie ich als Vater bete für das, was in Zukunft noch kommt, für die nächste Generation. Der sagt nicht, gib ihm ein größeres Heer oder gib ihm noch einen Anbau an den Palast oder gib ihm noch ein bisschen was obendrauf auf die Staatskasse, sondern er betet, gib ihm ein ungeteiltes Herz, dass er deine Gebote, deine Zeugnisse und deine Satzungen bewahre und alles ausführe und dass er diesen Bau errichte, den ich vorbereitet habe. Auch das hat er gebetet, weil da stand es an, das, was sich David immer zu seinen Lebzeiten eigentlich ein bisschen gewünscht hat, ich würde dem Herrn gern ein gutes Haus bauen, ich wohne in so einem schicken Haus und der Herr, den wir eigentlich verehren, der überall steht, der wohnt im Zelt draußen. Und da hat er gedacht, es wäre vielleicht gut, dem Herrn ein angemessenes Haus zu bauen, was
schöner noch ist vielleicht wie das, was er bewohnt hat. Aber Gott hat es, hat er andere Pläne gehabt. Und trotzdem steht das in diesem Gebet vom David nicht an erster Stelle. So, jetzt bin ich zu alt, ich kann jetzt nur nicht mehr aufs Gerüst und ich kann nicht mehr bauen, jetzt muss das mein Sohn machen. Und Herr, gib ihm Erfolg, dass die Hütte bald steht und auch schön glänzt. Das hat er nicht als erstes gebetet. Das war auch ein Bestandteil und es war auch wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, der Tempel und der Wohnort Gottes steht ja auch für den Wohnort, den er bei uns haben soll. Und dass wir daran bauen, dass er einen angenehmen Wohnort unter uns hat. Sowohl praktisch, indem hier ja zum Frühjahrsputz die Scheiben geputzt sind und der Boden so gesaugt ist, wie ich mein Wohnzimmer auch saugen würde, weil das ist das Haus des Herrn. Und nicht nur ganz schnell, weil mir die Chefin vom Reinigungsdienst gesagt hat, das musst du heute auch noch machen. Das ist das Haus des Herrn und das sollte einen schöneren Wohnort haben wie wir. Aber vor dieser ganzen Geschichte kommt die Haltung in deinem Herz, wo auch David betet, gib meinem Sohn Salomo ein ungeteiltes Herz, völlig und vollkommen auf dich ausgerichtet, vollständig und ganz und ungeteilt. Weil ich glaube und möchte das so als Behauptung in den Raum stellen, die Werke Gottes kann man nur tun mit einem ungeteilten Herzen. Du kannst vielleicht Werke tun und du kannst vielleicht auch hier und da was erreichen, aber wirklich geistliche Werke und wirklich Frucht, die bleibt, ich glaube, die ist angewiesen auf eine Haltung eines ungeteilten Herzens von mir. Ja, und diese Haltung können wir aber auch leider verlieren. Und das, ich möchte euch ein Beispiel bringen und mal sehen, es nicht allzu lang geht, aber dass ihr doch an einem biblischen Beispiel sehen könnt, welche Erfolge ein ungeteiltes Herz hat und welchen fatalen Folgen ein geteiltes Herz hat. So vorweg, das ist nicht das Beispiel, was ich erzählen will, aber es ist ein anderes Beispiel, was ich nochmal so zur Vorrede nochmal so davor stelle, weil ich gerade eben von dem Salomo geredet hat und von Davids Gebet, da er gesagt hat, gib meinen Sohn ein ungeteiltes Herz. Als dann eine Generation vergangen war, lesen wir dann später im Wort Gottes, und es geschah zu der Zeit, als Salomo alt geworden ist. Also das eine, was ich vorgelesen habe, es war David alt geworden, hat gesagt, gib das meinem Sohn, das ist das Wichtigste, und dann die anderen Dinge noch dazu. Und dann, als die Generation vergangen ist, David war schon lange gestorben und Salomo war alt geworden, da wendeten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, war, wie es das Herz seines Vaters Davids war. Also ist ein Zeitraum einer ganzen Generation vergangen. Und da könnte man sagen, ja, ob die Bibel so genau ist und so analytisch und ob das so alles stimmt. Die Bibel verwendet für dieses Wort in dem Gebet, dasselbe Wort, dieses ungeteilte Herz, was der Sohn Salomos haben soll, und das ungeteilte Herz, was nicht mehr da ist, da stehen dieselben Worte drin. Und es ist dieselbe Dramatik da drin. Über eine ganze Generation ist es aufgeschrieben im Wort Gottes. Und es gilt uns ja als Mahnung, es gilt uns als Warnung. Und das sollten wir so sehen, weil das Wort Gottes uns auch so herausfordert. Das ist uns aufgeschrieben, das ist berichtet worden, damit wir daraus lernen. 1. Korinther 10, Vers 11 ist diese Paradestelle, die uns da ganz klar sagt, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, also mit Salomo, mit David und mit all den anderen, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet uns davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Da wird, schließt die Bibel hier diesen Bogen zu uns, die wir am Ende der Zeit leben. Und das haben wir vor kurzem immer mal wieder angerissen, dass wir am Ende der Zeit leben. Die Zeiten werden immer deutlicher zu dem, was die Bibel beschreibt. Am Ende der Tage werden die Menschen sich selbst lieben, den Eltern ungehorsam sein, geldliebend sein. Und es wird Krieg und Kriegsgeschrei sein am Ende der Tage. Und das ist das, du brauchst bloß mal Nachrichten.de online, MDR Info oder irgendwas anzurufen, da weißt du, aha, da kannst du zu jedem Bibelwort, was das sagt, kannst du ein Beispiel nennen. Krieg, Kriegsgeschrei, Krankheit, Seuchen, Ungehorsam, alles. Was ist, das kannst du heute eins zu eins auf die Zeit. Und wir leben am Ende dieser Zeit. Und die Bibel sagt uns, dass wir aus dem, was die Vorfahren erlebt haben, was sie richtig und was sie manchmal auch falsch gemacht haben, sollen wir eine Lehre ziehen. Deswegen ist es uns davon berichtet. Und dieses Wort, um uns zu warnen, habe ich mal nachgeschaut. Dieses Wort, das bezieht sich darauf, also zum einen vom Inhalt dieser Warnung bezieht sich auf Belehrung und Ermahnung. Im Sinne des Wortes, dass etwas in dem Herzen und in unserem Sinn zur Einsicht und zur Umkehr bewegt wird. Das steckt hinter diesem Wort warnen. Dass etwas in unserem Herzen, und mein Thema ist ungeteiltes Herz, dass etwas in unserem Herzen und in unserem Sinn, also in unserem Denken, zur Einsicht und zur Umkehr bewegt wird. Dafür gibt es auch das Wort Gottes, dafür gibt es die Gabe der Lehre, dass das Wort Gottes scharf ist wie ein zweischneidiges Schwert und dass es gebracht werden soll und dass das Wort Gottes in uns wieder neuen Glauben und neue Entscheidungen hervorruft. Da über diese Schiene, dass es diese Ermahnung oder diese Warnung ist, nicht jetzt wirst du mal zusammengedonnert, sondern dass es in unserem Denken und in unserem Herzen etwas zur Einsicht und zur Umkehr bewirkt. Das ist das, warum wir uns austauschen über das Wort Gottes. Und das ist auch das, warum mir das so ins Herz gefallen ist. Sagt, Mensch, es macht Sinn, uns wieder mal, vielleicht ist es für die meisten von uns, hoffe ich mal, wirklich nicht neu, aber wieder mal zu sagen, lass uns mal nachdenken, ist unser Herz noch ungeteilt beim Herrn? Wegen dem Ausgang. Am Anfang dieses Gebet und am Anfang wissen wir auch, wie sehr Gott das honoriert, die Einstellung des Salomos, nämlich das Gebet hat gegriffen von seinem Vater. Und er hat dann, als er dann am Anfang, das ist natürlich so richtig cool, ne? Das ist wie, wenn du drei Wünsche frei hast, was wünschst du dir? So ähnlich geht Gott mit Salomo um und sagt, ne, gibt's irgendwas, was ich für dich tun kann? Und da sagt er, oh ja, cool, ja, meine Landesgrenzen, die könnten jetzt erweitert werden und meine Staatskasse könnte aufgefüllt werden. Und Salomo sagt, weil er ein ungeteiltes Herz hat, sagt, in diesem Moment, sagt er, Weisheit von dir, das Volk zu führen, wäre mir wichtiger wie Geld und Reichtum. Und dennoch, wo ich sage, Mensch, wie konnte denn das passieren? Steht, als Salomo alt geworden war, war sein Herz nicht mehr ungeteilt bei dem Herrn. So ein cooler Start. Und dann so ein negativer Ausgang. Ich könnte ja noch andere Worte finden. Okay, und ich habe etwas gefunden beim Durchstöbern der Bibel. Und ich freue mich so sehr auch, und da will ich auch einen großen Schwerpunkt drauflegen, weil es gab nicht nur den Salomo oder andere, es gab auch Leute, die uns vielleicht nicht ganz so bekannt sind, aber die auch genau das im Blick hatten, mit dem ungeteilten Herzen. Und das ist phänomenal, was das Wort Gottes über die Leute berichtet, was die erreicht haben, weil die ein ungeteiltes Herz hatten. Und ich will ganz kurz euch mit hineinnehmen und was euch zeigen, von einem König zu der Zeit, als das Reich dann nach Salomo schon geteilt war, also das Nordreich Israel war für sich, gab es eine Spaltung in dem Volk und das Südreich mit, besonders mit dem Stamm Juda, war dann für sich, hatte einen eigenen König und da gab es einen König, der hieß Asa. Und Asa tat, was gut und recht war vor dem Herrn, seinen Gott. Denn er entfernte die fremden Altäre, die Höhen und zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Und er gebot Juda, den Herrn, den Gott, ihren Vater zu suchen und nach dem Gesetz und Gebot zu handeln. Er entfernte auch aus allen Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen und das Königreich hatte Ruhe unter ihm. Und er baute feste Städte in Juda, weil in jenen Jahren das Land Ruhe hatte und kein Krieg gegen ihn geführt wurde. Denn der Herr gab ihm Ruhe. Und Asa sprach zu Juda, lass uns diese Städte bauen und sie mit Mauern umgeben, mit Türmen, Toren und Riegeln, weil das Land noch frei vor uns liegt. Denn wir haben dem Herrn, unseren Gott, gesucht und wir haben ihn gesucht und er hat uns Ruhe gegeben. Ringsumher, so bauten sie und es gelang ihnen. Und Asa hatte ein Heer, das Langschild und Speer trug, 3000 Mann aus Juda und 2800 aus Benjamin, die Kurzschilder trugen und die mit Bogen schossen. Diese waren alle starke Helden. Hier sehen wir einen Bericht in diesen Versen, Also mich hat es begeistert, wie unwahrscheinlich erfolgreich ein König war mit seinem Volk aus der Tatsache dessen, weil Asa tat, was recht und gut war vor dem Herrn. Und ich glaube an dieser Stelle, er hatte das ungeteilte Herz. Und ich kam eben auch auf diesen König Asa mit dem ungeteilten Herz, weil dieser Vers, den ich euch vorhin genannt hatte, dass die Augen des Herrn die Erde durchstreifen und suchen die, die ihr Herz ungeteilt haben. Dieser Vers ist nämlich aus dieser Passage mit dem König Asa. Deswegen habe ich diese Parallele da gesehen und dachte, Mann, der hat da, wo er dann zu Ruhm und Macht kam als König und auch in Verantwortung kam, hat er offensichtlich die richtigen Dinge getan. Er tat, was gut war in den Augen des Herrn. In diesem ersten Vers lesen wir das. Er suchte und offensichtlich, er gehorchte auch dem Wort. Sonst hätte er die Dinge nicht getan. Einige andere Dinge fallen uns in diesem Text oder sind mir in diesem Text noch aufgefallen. Er gebot seinen Untertanen. Hier in dem dritten Vers von dieser Passage, er gebot Juda dem Herrn, auch den Herrn zu suchen. Und das sind so Dinge, wenn einer wirklich sein Herz ungeteilt bei dem Herrn hat, wird er automatisch sagen, wenn er mit anderen im Gespräch ist und erst recht mit denen, für die er Verantwortung hat, also weißt du, was du tun musst? Du musst den Herrn suchen. Du musst das auch so machen. Und dann hat er das nicht nur bei den Gesprächen gelassen. Da war auch sehr aktiv. Er handelte. Was ich vorgelesen habe in diesem Kapitel, der zweite Vers und auch der vierte Vers, er entfernte die fremden Altäre und hat diese Höhenstandbilder und das, was Gott ein Gräuel war, hat er umgehauen und verbrannt. Und er entfernte aus den Städten Judas die Höhen und die Sonnensäulen. Also das, was möglicherweise in der Lage gewesen wäre, sein Herz wieder von Gott wegzuziehen, ein geteiltes Herz in ihm hervorzurufen, da war er stark, da hat er gehandelt, hat er gesagt, weg mit dem Mist. Das bringt nichts. Wenn wir das stehen lassen, wird es irgendwann wieder seine Kraft entfalten und mich von dem eigentlich, was wichtig ist, wegziehen. Und weil er das getan hat, hat er immens Segen bekommen. Er baute, und das lesen wir so schnell, und Asa baute die Städte und Mauern und Türme und Tore und Riegeln. Aber wer manchmal so im Urlaub so manchmal die Idee hat oder die Lust hat, sagt, wir gucken uns mal eine Altstadt, also ich mache das ja gerne, wir gucken uns gerne Altstädte an oder wir gucken uns gerne Burgen an und sowas, Schlösser, und das fasziniert mich immer, solche alten Bauweisen. Und dann stehe ich dann manchmal in den riesigen Bauwerken, lese mir durch, wann die so gebaut wurden, 1400 noch irgendwas und so weiter, und dann überlege ich mir, meine Herren, da gab's noch keinen Mietservice für Baumaschinen, um das alles hochzuheben und zu machen. Und ich denke, da war richtig Arbeit da dahinter. Mauern, Türme und Städte zu befestigen und das zu machen. Und das muss auch Zeit gekostet haben, das muss Geld gekostet haben. Und er hatte da Erfolg. Und Gott hat ihm das gelingen lassen. Und dann glaube ich auch, hat er sich auch darum gekümmert, Leute auszubilden. Jetzt fragt er mich vielleicht, das hast du aber nie vorgelesen. Aber ich schlussfolgere das mal aus dem Text, dass er 3000 Mann in der Armee unter Waffen hatte und 2800 Mann noch mit einer anderen Bewaffnung gehabt. Er hat also 5800 Mann in seinem Heer gehabt. Und die steht hier, diese waren alle starke Helden. Und ich glaube, die sind nicht alle als starke Helden geboren worden. Und die sind nicht alle mit dem Pfeil und Bogen in der Wiege auf die Welt gekommen und sind mit einem Schutzschild zugedeckt worden, sondern die haben das möglicherweise, müsst ihr mir jetzt nicht folgen, ob das so stimmt, aber die haben das mit Sicherheit alle gelernt. Und da hat er auch da Acht gegeben, auch für die Verteidigung gebe ich Geld aus, da gucke ich, dass die ausgebildet werden, dass ich dann mal so eine Truppe habe. Und nur damit wir uns das mal verdeutlichen, Israel, von dem das Land, also nicht Israel, Entschuldigung, Juda, das Land, was Asa damals regiert hatte, hatte Außengrenzen in der Größe des Bundeslandes Hessen. Also wir reden von einem Land so groß wie Hessen. Das hat Asa regiert und hat dort drinnen eine Truppe von 5.800 Mann gehabt. Das war seine Armee, um Hessen zu verteidigen. Ich erzähle euch mal, wie groß unsere Bundeswehr ist. Die hat 182.253 Mann, Stand Dezember 2014. Das ist ein Drittel, rein rechnerisch ganz grob überschlagen. Also wir haben reichlich 180.000 Leute in der Armee, um ein Land wie Deutschland zu verteidigen, wenn es denn alle hoffen, dass wir das nie brauchen. Der hatte in einem Land so groß wie Hessen, hatte der 580.000 Mann unter Waffen. Also nur, dass wir das mal verdeutlichen, was das für ein Segen, was das für eine Dimension ist, das war keine Pappnase. Und das kam, weil er ein ungeteiltes Herz hat für den Herrn. Kam als Folge diese Stärke. Hat gebaut, hat militärische Stärke gehabt, hat dem Volk gesagt, sucht den Herrn, das ist richtig. Und ich war begeistert. Ich dachte, ja, so ein König könnte man auch mal gebrauchen. Und wenn die Könige unserer heutigen Zeit wüssten oder das beherzigen würden, dass sie mit einem ungeteilten Herz diese Ergebnisse erzielen, ich glaube, manch einer, der heute in Konflikten sich befindet, in unserer heutigen Zeit, wäre froh, so eine Armee zu haben. Aber da tut man lieber die Zentralbank anpumpen oder irgendwelche andere mafiöse Geschäfte machen und denkt, seine Armee zu vergrößern. So vergrößert sich das, was von Gott kommt, wenn wir ein ungeteiltes Herz haben. So weit, so gut mit dieser Geschichte, und das habe ich bewusst auch so betont, um euch vor Augen zu halten, es lohnt sich, es ist gesegnet, ein ungeteiltes Herz zu haben für den Herrn. Also das ist definitiv so und das ist auch richtig. Nun will ich noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es denn alles so bliebe, immer so rosarot, wir kloppen die Götzenbilder weg und wir suchen den Herrn und dann gibt's mächtig Kohle, dass ich bauen kann, und dann gibt's noch eine dicke Armee und alles ist und alle bleiben beim Herrn und alles ist gut und ich habe keine Schwierigkeiten. Schön wäre es, wenn das so bliebe, aber auch bei dem Asa ist das nicht so geblieben. Und wir lesen dann, da kommen dann irgendwelche Leute aus Afrika, da hochmarschiert, nämlich gewisse Leute, die hießen Kuschiter, und Serach hieß der König der Kuschiter, der zog aus gegen ihn mit seinem ganzen Heer, und jetzt wird's dicke, von 1000 mal 1000, dazu noch 300 Streitwagen, und er kam bis Marecha. Also ich habe gerade geschwärmt von dieser coolen Armee, 580.000 Mann. Jetzt sieht er sich aber konfrontiert mit einer Armee, 1000 mal 1000 macht 1 Million. Und dazu kommen noch die Streitwagen, das war wahrscheinlich eine militärische Aufrüstung, wo die noch nicht mithalten konnten. Da gab es dann noch Wagen. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser König aussah, dass dem richtig die Düse ging. Weil rein rechnerisch mein kleines Land, und im Übrigen, wir überlesen das so, ich habe das extra mal im alten Bibelatlas nachgeforscht, sie waren schon bis Marecha. Das war ein Ort in Juda, und zwar liegt er etwa in der Höhe von 2/3 des Landes. Das heißt, die Armee hatte schon 2/3 des Landes eingenommen. Da hatte nur noch 1/3. Also nur, dass man mal sagt, oh, ja gut, das überliest man manchmal so und sagt, oh gut, ist schon fett, 1 Million. Aber die standen nicht nur vor den Toren, die standen mitten im Land und hatten eigentlich schon mehr als die Hälfte eingenommen. Das war eigentlich nur noch ein kleines, das letzte Drittel auch noch einzunehmen, und dann haben wir das Juda für uns kassiert. Und in dieser Situation hatte er diese Beziehung zu Gott. Und die hat ihm dort geholfen. Und ich weiß, also wenn ihr das mal ein bisschen nachvollzieht, sicherlich haben wir jetzt keine Armee aus Afrika vor uns, die mehr als doppelt so groß ist wie unsere. Aber wir haben eben auch unsere Probleme. Wir haben auch unsere Kämpfe und glauben manchmal, das ist ja wirklich wie 2:1 und so weiter. Und die haben auch schon 2/3 meines Landes eingenommen, 2/3 meiner Hoffnung, meines Mutes, meines Glaubens ist schon weg. Was soll denn jetzt noch werden? Und da komme ich wieder zurück auf den Start mit diesem ungeteilten Herz. Das war entscheidend, was in dem Herz von Asa war. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist.
Also schon nur diese Bibelstelle. Der wusste im Angesicht 2/3 des Landes verloren. Der wusste, dass die Armee mehr als doppelt so groß ist mit militärisch wahrscheinlich besseren Mitteln wie seiner Armee. Und was ihm einfällt, als allererstes zu beten: Ich kenne dich, Herr, ich kenne dich, du bist der Herr im Himmel. Die Situation ist sehr verfahren, aber für dich ist es kein Problem, ob jetzt viel Kraft oder wenig Kraft da ist, du kannst helfen. Und wenn du hilfst, wenn du eingreifst, verlasse ich mich auf dich. Denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diesen Haufen gezogen. Sag mal Haufen dazu. Du, Herr, bist unser Gott. Vor dir behält der Sterbliche keine Kraft. Also das ist erstaunlich. Und also ich bin da manchmal über mich selber enttäuscht, weil ich lese ja nur schon die Bibel schon lange und oft und bin da immer, vielleicht habe das schon mal überlesen, was da eigentlich drinne steckt. Was da eigentlich, wenn du dir das ganz kurz vor Augen hältst, was in dieser Situation das eigentlich für eine geistliche Stabilität bedeuten muss, dass da das betet und sich darauf verlässt. Und es kommt, wie es kommen muss, da schlug der Herr die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass die Kuschiter flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihm nach bis nach Gerar, und von den Kuschitern fielen so viele, dass sie sich nicht erholen konnten. Das heißt, das Volk gibt es heute nicht mehr. Das Volk der Juden gibt es heute noch. Also nicht, das ist nicht irgendwie eine Allegorie oder irgendwie eine schöne Geschichte, sondern die haben die damals so geschlagen, dass man heute von den Kuschitern nichts mehr weiß. Leben jetzt die Äthiopier und die Eritreer oder wer da irgendwo lebt, da in dem Land, was jetzt, wo die Kuschiter mal gelebt haben, aber das Volk der Kuschiter gibt es nicht mehr. Die haben sich nicht mehr erholt von dieser Niederlage, sondern sie wurden zerschmettert und von dem Herrn und von seinen vor dem Herrn und vor seiner Herrscher. Und sie trugen sehr viel Beute davon und sie schlugen alle Städte um Gerar her, denn der Schrecken des Herrn kam über sie. Und sie plünderten alle Städte und es war nämlich viel Beute darin. Auch die Zeltlager der Hirten schlugen sie und führten viele Schafe und Kamele hinweg und kehrten wieder zurück nach Jerusalem. Also das ist erstaunlich, weil wenn ich habe da, wie gesagt, ich habe vorhin erzählt, dass man in den Atlas geguckt hat, wo denn die ganzen Städte sind und Maresha und so weiter, und auch das Gerar, das lag wiederum nicht mehr im Gebiet von Juda. Das heißt, die haben den Spieß nur rumgedreht und haben dort Gebiete außerhalb ihrer Grenze auch noch eingenommen bei dieser Gelegenheit. Und es ist auch ein bisschen interessant, wo die Kuschiter geflohen sind, nämlich das Gebiet von Gerar, das waren die Philister. Also deswegen haben die bis heute noch auf die Juden so einen Zoff, weil die haben schon wahrscheinlich immer mal was eingebüßt, die lieben Palästinenser. Aber dort sind die hin und haben dann noch, Gott hat das geschenkt, den Segen geschenkt, dass da gesagt hat, ich werde euch einen Sieg geben, der über das Maß noch hinausgeht, was euer jetziges Land betrifft. Und ich fand das so erstaunlich, dieser Sieg und dieser Ausgangspunkt. Dass dieser Ausgangspunkt für mich ganz klar das ist, dass der Asa den Herrn kannte und dass er offensichtlich in vielen Zeiten, wo es auch in den Zeiten, wo es Ruhe war, er mit dem Herrn Umgang hatte und wusste in einer Drucksituation, ich weiß, wie mein Vater im Himmel ist. Ich weiß, was passieren wird. Für dich ist es kein Problem, ob zu helfen, ob viel oder wenig Kraft da ist. Und so ist das auch heute noch, auch für dich und in unserer Situation. Es ist für Gott kein Problem, ob viel oder wenig Kraft da ist. Die Frage ist, vertraust du Gott? Und ich glaube, diese Tiefe baut sich auf und fundamentiert sich besonders in unseren persönlichen Zeiten mit dem Herrn. Wir genießen das, ich genieße das als Ältester und ich bin so gerne hier im Lobpreis, ich bin so gerne hier mit meinen Geschwistern, mit euch zusammen zu beten und das stärkt mich und das hilft meiner Seele. Aber was wirklich das Große, wo das Fundament dauerhaft und wo die Langzeitwirkung auch herkommt, ist ganz wichtig mit, was erlebst du in deinen persönlichen Zeiten mit dem Herrn? Und was du in deinen persönlichen Zeiten mit dem Herrn erlebst, stellt immer noch den wichtigsten Teil deines Glaubenslebens dar. Nicht das, was du hier in der Anbetungshalle erlebst. Das ist richtig und gut und seid herzlich eingeladen und versäumt die Versammlung nicht und alles. Haben wir alles schon gepredigt. Und das ist auch richtig und hat seinen Stellenwert.
Aber was du in deinen persönlichen Zeiten mit dem Herrn erlebst, stellt immer noch den wichtigsten Teil deines Glaubenslebens dar. Und das ist wichtig. Das macht die Summe unserer Gemeinde aus. Das macht die Summe dessen aus, welche Durchschlagskraft wir dann hier haben gemeinsam. Ob wir in unseren persönlichen Zeiten mit dem Herrn was erlebt haben oder ist da Flaute und ist da nichts. Und ein, was kann ich euch versprechen, das, was Asa erlebt hat, dass irgendwann mal ein Herr vor dir steht, wo du denkst, die sind ja doppelt so groß, das Problem ist doppelt so groß wie mein Konto oder was weiß ich. Irgendwas wird kommen. Und dann ist entscheidend, was du als erstes denkst, was als erstes betest. Und ob das siehste, davor hatte ich schon immer Angst. Und dass jetzt kommt das, siehste, und ja, alle anderen werden gesegnet, bloß ich nicht. Oder ob du sagst, Herr, ob ich viel oder wenig Geld habe, ob ich viel oder wenig Glauben habe, ob ich viel oder wenig Gesundheit habe, bei dir ist es kein Problem zu helfen. Das ist der ausschlaggebende Punkt. Und das soll wirklich ein ganz, ganz fester Bestandteil unseres Lebens sein. Und ich gehe jetzt mal ein Stück schneller drüber weg. Ich habe da noch einige Dinge tiefer ausgeführt und habe das hier auf meinem Zettel. Aber ich denke, das ist jetzt nicht ganz so wichtig. Es wird dann auch von dem Propheten noch bestätigt. Und er bekommt da auch wieder Lob für sein Verhalten. Und er bekommt auch Bestätigung, der Herr wird mit dir sein. Kommt dann ein Prophet namens Asaja zu ihm und sagt ihm dann, dass der Herr sich finden lassen wird von ihm und ermutigt ihn, dass er sich weiter auf den Herrn verlassen soll und dass sie stark sein soll und dass sie ihre Hände nicht sinken lassen sollen. Und ich glaube, es gibt da in diesem Leben von diesem Asa, in diesem Königs, in seiner Regierungszeit noch einige Sachen, wo er, glaube ich, dran geblieben ist an diesem, was aus dem Vers 1 stammt, wo er sagt, oder 2, wo er sagt, er zerbrach die Gedenksteine und hieb die Aschera-Standbilder um. Später in dem Text, ich nenne euch am Ende dann noch, könnt ihr zu Hause in Ruhe nachlesen, da ist es nochmal aufgegriffen, dass es wieder um die Höhen ging und dass da wieder Probleme waren. Und er hat eine Zeit lang, glaube ich, da gut gegenhalten können. Aber irgendwann steht dann hier, aber die Höhen kamen nicht weg aus Israel. Doch war das Herz Asas ungeteilt sein Leben lang. Und über den Vers habe ich ein bisschen nachgedacht. Na, erst hat er das alles weggeruppt und dann steht, 20 Verse später steht, die Höhen kommen doch nicht weg und trotzdem war sein Herz ungeteilt. Ich glaube, das weist mich auf was hin. Die Dinge bleiben nicht so, wie sie sind. Wenn du einmal ein paar Höhen weggerissen hast in deinem Leben, kann es sein, dass an anderer Stelle oder ein Jahr oder zwei oder fünf oder zehn später sich irgendwas wieder aufrichtet, was dein Herz vom Herrn wegziehen will. Wenn das ein für alle Mal geklärt gewesen wäre, wäre das gut gewesen, wenn das die Bibel einmal schreibt und ich weiß, die Bibel schreibt es nicht, weil es umsonst ist oder weil sie sich verguckt hat oder weil es nicht wichtig ist. Wenn später das wieder aufgeschrieben ist, dass die Höhen nicht wegkommen, dann glaube ich nicht, dass er am Anfang irgendwas falsch gemacht hat, sondern ich glaube, es hat sich wieder etwas entwickelt. Nämlich, es sind 35 Jahre vergangen gewesen. Wenn du den Text aufmerksam liest, nach dieser ersten Aktion, ich bin jetzt König und das Erste, was ich mache, mein Herz ist ungeteilt beim Herrn und weg mit dem Rotz, was dem Herrn nicht gefällt. 35 Jahre später steht hier geschrieben, und die Höhen kamen nicht weg aus Israel. Und das hat mir was gezeigt, dass wenn wir gut starten, es ist das eine und das ist löblich und das ist gut. Aber wenn du gut gestartet bist, wenn wir auch als Gemeinde gut gestartet sind, heißt das nicht, dass wir ein für alle Mal die Kuh vom Eis haben. Es kann sein, es haben sich wieder Dinge eingeschlichen. Und 35 Jahre später wird leider berichtet, dass die Höhen nicht wegkommen. Wahrscheinlich, ich würde mal sagen, mit meinem Verständnis übertragen, die wieder neu entstandenen Höhen. Blieb er nicht konsequent dabei, im Land immer mal zu gucken, wie sieht's denn jetzt aus und sagen, das, nee, weg, das geht nicht. Habt ihr versucht zu bauen, es sieht erstens beschissen aus und zweitens gefällt's dem Herrn nicht, also wegreißen. Irgendwann hat er damit aufgehört. Und das hat ihm das Genick gebrochen. Und das war schade. Und das war 35 Jahre teilweise Ruhe in seinem Land, konnte bauen, konnte die Armee ausbilden, hatte dann Kämpfe gehabt, hat Sieg gehabt. Und am Ende geht das so aus. Und im 36. Jahr der Regierung Asas hat er wieder Probleme und da zog Baasa, der König von Israel, herauf gegen Juda und er baute Rama zur festen Stadt aus, um Asa, den König von Juda, keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen. Erst einmal eine ähnliche Situation wie vor vielleicht 30 Jahren her oder weiß was nicht, wann der letzte Krieg war. Und da hat Asa noch gebetet, Herr, bei dir ist kein Unterschied zu helfen, wo viel oder wo keine Kraft ist. Hilf uns, o Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. 30 Jahre später macht Asa Folgendes. Da nahm Asa aus dem Schatz im Haus des Herrn und im Haus des Königs Silber und Gold und sandte zu Ben-Hadad, den König von Aram, der an Damaskus wohnte, und ließ ihm sagen, es besteht ein Bund zwischen dir und mir und zwischen meinem Vater und deinem Vater. Siehe, ich sende dir Silber und Gold. Geh hin, brich deinen Bund mit Baasa, das war also der König von dem Nordreich, der ihn gerade angegriffen hat. Brich deinen Bund mit Baasa, dem König von Israel, damit er von mir abzieht. Und Ben-Hadad hörte auf den König Asa und sandte seine Heerführer gegen die Städte Israels. Die schlugen Ion, Dan, Abel-Mayim und alle Vorratsplätze der Städte in Naphtali. Als Baasa das hörte, ließ er davon ab, Rama zu bauen und stellte seine Arbeit ein. Da holte der König Asa ganz Juda herbei und sie trugen die Steine und das Holz, womit Baasa gebaut hat, von Rama weg und er baute damit Gebea und Mitzbah zur festen Stadt aus. Ich glaube, dass auf die Tatsache hin, dass er das Baumaterial da holte und dann seine Städte weitergebaut hat, ist er vielleicht noch auf die kühne Idee gekommen, na gut, dann hat das Gott doch gesegnet. Ich habe mir hier Hilfe von einem fremden König geholt und der hat sich drum gekümmert, hat meine Feinde bekämpft und jetzt ist er abgehauen, jetzt bleibt noch Baumaterial liegen und ich habe schon immer mein Leben lang gern gebaut und es war ja auch immer erfolgreich. Jetzt hole ich mir das noch und mache noch ein bisschen weiter und ich denke, dass der Asa ganz, ganz sehr auf dem Holzweg gekommen ist. Und das ist dann auch berichtet, zu jener Zeit kam Hanani, der Seher, zu Asa. Und ich habe das ja vorhin nur kurz übersprungen, er hat das schon mehrfach erlebt. Ich habe vorhin von dem Asaja, einem anderen Propheten, erzählt. Und der hat ihm gelobt. Und der hat ihm gesagt, das ist gut, wie du bisher handierst, mach weiter so. Und ja, geschätzt, 30 Jahre später, kommt ein anderer Prophet zu ihm, Hanani, der Seher, und zu dem König Asa von Juda und sprach zu ihm, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast, und dich nicht auf den Herrn, deinen Gott, verlassen hast. Darum ist der Herr, der König von Aram, deiner Hand entkommen. Waren nicht die Kuschiter und Lubier ein gewaltiges Heer mit sehr vielen Streitwagen und Reitern? Dennoch gab der Herr sie in deine Hand, als du dich auf ihn verlassen hattest. Da bezieht sich noch einmal auf die Vergangenheit und sagt, du hast das doch erlebt. Du hast das doch erlebt in einer totalen Unterzahl. Total die Hose voll, ist zwei Drittel des Landes schon verloren. Und trotzdem habe ich dir Sieg gegeben, weil du gesagt hast, Herr, du bist mein Heil, du bist meine Rettung, auf dich verlasse ich mich. Und Jahre später, der gleiche König Asa, die gleiche Person, sagt, wisst ihr was, ich nehme ein bisschen aus der Vorratskammer Gold und Silber, ich tue dir mal Konto auflösen und das klären wir mit ein bisschen Geld, tue den ein bisschen bestechen, gib dem ein paar Geschenke, lässt den da kämpfen und am Ende geht's doch gut aus, habe ich noch Baumaterial gewonnen. Und der Hanani sagt, nein, weil du dich auf den König von Aram verlassen hast und nicht auf den Herrn. Und dann kommt dieser Vers, den Hanani sagt, da sagt, weißt du was, mein lieber Asa, Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das kriegt er da in dieser Situation mitgeteilt. Er sagt, das Herz ist das Entscheidende, nicht deine Stärke, deine Heeresmacht, nicht deine Bauwerke, sondern glaubst du mir oder glaubst du mir nicht? Und du hast mir geglaubt und ich habe dir Sieg gegeben, du hast mir vertraut und du hast jetzt mir nicht vertraut und mir nicht geglaubt und du wirst in Zukunft Niederlagen haben. Und auch an dieser Stelle, die nicht schön ist und die traurig ist, wäre es möglich gewesen für Asa, sich an die Brust zu schlagen und sagen, oh weh, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? O Herr, gib mir Gnade. Also es gibt andere Geschichten, wo auch viele Dinge schief gingen. Da kann ich mich an einen König von Ninive erinnern, von dem in der Bibel geschrieben ist, der auch von einem Prophet besucht wurde und sagt, was du hier machst, ist so eine Grütze, Gott wird die ganze Stadt einebnen. Und da schlägt sich aufs Herz und sagt, wir gehen in Sack und Asche, wir tun Buße. Und Gott hat gesagt, okay, wenn ich das sehe, wenn ich diese Umkehr sehe, dann werde ich auch mein hartes Gericht nicht durchziehen. Die Chance, glaube ich, hätte Asa auch gehabt. Aber Asa wurde zornig über den Propheten und warf ihn ins Gefängnis. Dieser Asa, der vor Jahren noch die ganzen Höhen und Gedenkstätte weggerissen hat, der sagt, du gehst ins Gefängnis, denn er zürnte ihm deswegen. Asa unterdrückte auch etliche von dem Volk zu jener Zeit. Und siehe, die Geschichte Asas, die frühere und die spätere, ist aufgezeichnet im Buch der Könige von Juda und Israel. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreiches. Ja, 39 sind jetzt 4 Jahre, wo er echt, es steht, die Verse vorher stark, er gab keinen Krieg bis zum 35. Jahr. Also 35 Jahre hat er Ruhe gehabt und im 39. Jahr wurde er krank. Also da waren dann 4 Jahre echter Verfall in dem Königreich, Propheten eingesperrt, Leute unterdrückt im Volk. Rische Negativentwicklung. Und seine Krankheit war sehr schwer, doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern, also er ist dann dran gestorben an dieser Krankheit, so legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr. Also hat er noch 2 Jahre Krankenlager, wenn man hier mitrechnet. Und dann ist er gestorben. Und man begrub ihn in seinem Grab und so weiter und so fort. Was mir am Ende meiner Ausführung eben noch wirklich ins Herz gedrungen ist und wo ich sage, o Herr, gib Gnade, dass mir das nicht passiert. Dieser Vers, die Geschichte Asas, die frühere und die spätere. Da gab es eine Geschichte von Asa, die ist durch die Bank für uns als Vorbild. Tu weg, was dein Herz teilt, was das dich von Gott abzieht. Hab Vertrauen, wenn die Bedrohungen größer sind wie das, wo du dir zutraust, das kann ich nie schultern. Hab da Vertrauen. Und das war die frühere Geschichte und dann kommt prophetischer Dienst dazu, der ihn bestätigt hat und der hat gesagt, das ist richtig. Und das ist die frühere Geschichte. Vielleicht so circa 32 Jahre. Und die spätere, und das habe ich dann ausgerechnet, vielleicht so 6 Jahre, 40 Jahre, dann noch 2 Jahre Krankenlager, bis er gestorben ist. Auch das Verhältnis, die vielen Jahre, wo es gut ging. Und die wenigen Jahre, wo er aufgehört hat, wo er angefangen hat, sein Herz geteilt für den Herrn zu sein und wo das geteilte Herz ihm so viel Schaden angerichtet hat. Dieser gute Start. Und ich habe dann mal nachgeschaut, dass es in vielen Situationen ähnliche Sachen gab. Die Geschichte Salomos hatten wir gesagt, die frühere und die spätere. Ein Salomo, der erst betet, also ich brauche kein Reichtum, ich brauche Weisheit von dir. Das ist mir mehr wert wie alles anderes. Und später war sein Herz nicht mehr ungeteilt beim Herrn. Die Geschichte Asas, die frühere und die spätere. Und ich habe einfach gesagt, und die Geschichte Franks, gibt es da eines Tages auch mal die frühere und die spätere? Die Geschichte von Matthias, von Jan, von Axel, von dir, von mir, von jedem? Muss Gott eines Tages auch mal sagen, die frühere und die spätere? Das ist irgendwie mein Gebet. Das ist das, was ich heute sagen wollte, was ich heute irgendwie in die Gemeinde bringen wollte, in euer Herz. Wenn Dinge gut losgegangen sind und wenn wir mit Dingen gut unterwegs sind, ist das nicht auf alle Zeit in Stein gemeißelt, dass es so bleibt. Und wenige Jahre falsche Entscheidungen können viele, viele Jahrzehnte eines guten Weges sowas von kaputt machen, dass es eigentlich nur zum Heulen ist. Und ich komme nochmal zurück auf den Bibelvers vom 1. Korinther 10, Vers 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet uns davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Amen.